Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, hallo Julia Prorath und wir starten einmal mit der Selbstvorstellung.
Ja, hallo Tjal, vielen Dank für die Einladung. Genau, mein Name ist Julia Prorath, ich bin Coach und Trainerin für alles Mögliche, was im Fußball oder im Fußball rumläuft, also für Trainer, für Spieler, aber eben vor allen Dingen auch gerade für Eltern. Ich bin selber Mutter eines Profifußballers und habe also deswegen von A bis Z dieses ganze Prozedere, was alle durchlaufen müssen, auch durchlaufen, vom Dorfverein bis in die erste Bundesliga. Und habe aber dann 2017 die Seite gewechselt sozusagen, bin von der Seitenlinie in die Verwaltung gegangen oder in die Arbeit mit Menschen in den Leistungszentren. Ich habe als pädagogische Mitarbeiterin beim HSV im Internat gearbeitet. Und dann etwas später habe ich das Internat von Borussia Dortmund geleitet und habe da quasi so die Seite der Vereine kennengelernt, die Sicht der Vereine auf den Spieler, auf die Eltern, auf den ganzen Fußballkosmos. Und genau, daraufhin habe ich dann zwei Bücher geschrieben. Also nach dem HSV habe ich mein erstes Buch geschrieben, Volltreffer, ein Survival Guide für Fußballeltern ist der Untertitel. Und jetzt gerade ist vor anderthalb Wochen mein zweites Buch rausgekommen, Chosen to Play. Und das ist sozusagen die Erweiterung davon, von dem ersten Buch. Im ersten Buch geht es sehr um persönliche Geschichten und das zweite Buch ist jetzt eigentlich so eine Sicht auf den Fußball, wie ich sie mir wünschen würde und mit Lösungsvorschlägen, aber auch mit nachdenklichen Inhalten für alle, für Trainer, Vereinsverantwortliche, aber auch für Eltern.
Ja, wenn wir dann einmal da einhaken beim zweiten Buch. Ich hatte einen Beitrag von dir bei LinkedIn gesehen und da stand drin, dass es sehr um die menschlichen Themen im Fußball in dem zweiten Buch geht. Und das interessiert mich natürlich aus Trainerperspektive dann, das zu beleuchten. Was sind da für dich diese menschlichen Themen, die gerade in der heutigen Zeit relevant sind?
Ja, das geht für mich schon, und das ist eigentlich so der rote Faden, der in meinem Buch auch ist. Es geht für mich vor allen Dingen darum, um Wertschätzung füreinander und auch um das Thema Würde. Das Thema Würde ist jetzt hier aber nur in dem Buch nur ein Kapitel. Aber es liegt mir halt sehr am Herzen, gut miteinander umzugehen und wertschätzend miteinander umzugehen und jeden auch so zu sehen, wie er gerade ist, wo er gerade steht. Auch welche Fähigkeiten er gerade hat im Umgang miteinander oder eben auch im Fußballkontext, ja, die sportlichen Fähigkeiten, die jetzt gerade da sind, warum gibt es vielleicht gerade einen Leistungseinbruch, was sind die Hintergründe davon und warum verhält sich ein Trainer so, wie er sich verhält? Ich mag dieses Schubladendenken nicht. Trainer sind so und so und Spieler sind so und so und Eltern sind so und so. Das ist nicht so meine Welt, sondern meine Welt ist zu gucken, warum sind sie so? Und warum ist die Situation jetzt gerade so, wie sie ist? Und wie können wir das Ganze sinnvoll auflösen?
Wenn es dann um Wertschätzung und Würde geht, da hatte ich jetzt letztens einen Beitrag gelesen und ich hatte ja auch Norbert Elgert zu Gast und der ist da auch nochmal drauf eingegangen. Und dieser Aspekt, dass keiner sein Gesicht verliert in, naja, in auch einer Konfliktsituation oder dann vielleicht auch wirklich, du hattest jetzt angesprochen, warum Trainer so handeln. Also ich glaube, dass es ja auch auf jeden Fall so ist, dass Trainer sich auch stark über die Leistungen der Mannschaft identifizieren, weil sie natürlich, das ist deren Arbeit, die sie machen. Und das ist dann, glaube ich, ein so ein Hintergrund. Und wie man das dann schaffen kann, ist, glaube ich, ein ja, schwieriges Thema. Also vielleicht gehst du nochmal mit ein, zwei Tipps oder so darauf ein, wie man das schaffen kann, auch in so einer, man muss es ja vielleicht auch mal, manchmal gibt es Probleme, die man auch als Trainer klar ansprechen muss. Aber wie kann man das machen, ohne dass jemand sein Gesicht verliert?
Ja, also es gibt natürlich da verschiedene Methoden, wie man sowas machen kann. Aber für mich wäre das Wichtigste, dass einfach die Bereitschaft da ist, dem anderen auch zuzuhören und sich auch Zeit zu nehmen für den anderen und nicht seine Idee, warum der andere gerade so handelt, auf den Platz zu bringen, sondern einfach nur mal nachzufragen. was ist eigentlich los? Und also ich würde sagen, zu 99% der Fälle, wo man nachfragt, wird man überrascht sein über die Antwort, die kommt, weil sie doch anders gelagert ist, als man sich selber vorstellt. Und ich glaube, dass im Fußball gerade ein ganz großes Manko da ist, dem anderen zuzuhören und nicht seine eigene Meinung aufzudrücken oder vorauszusetzen. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass man gerade auch als Trainer bereit ist, Wertschätzung so zu zeigen, indem man sich Zeit nimmt für den Spieler, für die Eltern, um einfach nur mal kurz nachzufragen. Es müssen gar keine langen Reden sein oder lange, lange Termine, sondern manchmal reicht nur ein Augenblick. Einmal kurz, hey, was ist los mit dir? Und dann sagt man, wenn man ein gutes Verhältnis hat zum Spieler oder auch zu den Eltern, dann kann man ganz kurz und knapp einmal kurz ein Feedback geben. Aber nimm dir Zeit, und sei es nur ein kleiner Augenblick, einmal kurz nachzufragen, was ist los? Oder mach es halt als Strategie sozusagen. Nimm dir erstmal Zeit für deine Spieler am Anfang der Saison, am Anfang der Saison auch für deine Eltern und schaff eine Basis des Vertrauens. Dann hast du es viel leichter die ganze Saison über.
Ja, also die Vertrauensbasis ist auf jeden Fall wichtig. Und du hast ja schon jetzt angesprochen, dass, naja, zu erfragen, was ist los zum Beispiel. Und da stelle ich mir dann die Frage, es kann ja auch sein, dass nichtsdestotrotz, ohne dass es jetzt groß am Verhältnis liegen muss, der Spieler nicht darüber sprechen möchte. Und du aber als Trainer der Meinung bist, das ist jetzt ein Thema, das muss man in Anführungszeichen irgendwie angehen. Aber du willst natürlich auch nicht, kannst ja auch den Spieler nicht dazu zwingen, jetzt irgendwie darüber zu sprechen. Also wie würdest du mit so einer Situation dann umgehen?
Dann würde ich sagen, dann ist es gerade nicht der richtige Zeitpunkt oder der richtige Ort. Und dann würde ich mir als Trainer überlegen, also ich würde tatsächlich kreativ werden, was ist denn der richtige Zeitpunkt, um so ein Gespräch zu führen? Und ich würde auch dem Spieler erstmal vermitteln, dass es mir wichtig ist, dass ich dieses Gespräch führe. Damit zeige ich ihm schon Wertschätzung. Und dann würde ich den Spieler fragen, welcher Zeitpunkt, welches Setting wäre dir lieb? Und würdest du vielleicht gerne noch jemanden dabei haben? Und wenn ja, wen? Und auch das ist schon wieder so eine Form von der Wertschätzung, die ich dem Spieler gegenüber zeige. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dann auch ein Spieler irgendwann anfängt zu reden, wenn er merkt, wow, der Trainer will mir was Gutes. Wir wollen hier wirklich eine gute Lösung finden für eine Situation, die offensichtlich ja gerade nicht gut ist.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und dann hatte ich ja auch diese Emotionalität von Trainern noch angesprochen, dass natürlich ein Trainer sich sehr stark mit identifiziert und es gibt mit Sicherheit auch viele Spieler, die sich sehr stark über ihre Leistungen identifizieren. Und auch das, was du gesagt hast, das ist eben auch genau die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass wenn man dann nachfragt, dass man dann eine Antwort bekommt, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Also wie kann man, naja, mit dieser Emotionalität umgehen, weil das ist ja sehr schwer, wenn du gerade in dieser Emotion drin bist, dich dann zu regulieren und vor allem auch als Trainer, wenn dann, naja, der Spieler vielleicht dann auch diese Emotionalität gerade hat und du gar nicht weißt, was ist jetzt mit dem los. Für dich ist alles gut, aber für ihn ist irgendwie gerade, ja, ganz großes Thema, ja.
Ja. Also ich würde nie ein Gespräch führen, in dem gerade eine große Emotionalität herrscht, sondern dann würde ich immer sagen, abwarten, durchatmen, such dir ein Setting, wo alle so ein bisschen runtergefahren sind und dann kannst du konstruktiv reden. Wenn du emotional bist, ist für eine konstruktive Lösung kein Platz da. Und wenn ich als Trainer emotional bin, bin ich ja genauso wie als Spieler in irgendeiner Form unter Druck. Also muss ich erstmal diesen Druck sozusagen herausfinden, woher kommt dieser Druck und versuchen, ein Ventil zu finden, um diesen Druck erstmal rauszulassen. Und dann bin ich imstande, auch ein gutes Gespräch zu führen.
Wenn ich mir jetzt so eine Situation vorstelle, wirklich im Training, also ich bin akut in der Situation und ich habe einen Spieler, der ist gerade komplett emotional und das wirkt sich auch auf den Rest der Mannschaft aus, weil er da gerade vor sich hin meckert und ja, es gibt ja wirklich solche Charaktere, die lassen es dann nicht gut sein, die machen dann immer weiter und naja, zerstören dir in Anführungszeichen dein Training.
Ja.
Da musst du ja trotzdem irgendeinen Weg finden, die Situation erstmal zu deeskalieren. Vielleicht ein Stück weit. Also, wie würdest du da dann speziell in dem Fall? drauf
Also
ein.
eine Idee wäre, den vielleicht auf eine Laufrunde zu schicken, um runterzufahren. Dass du ihn aussonderst, aber natürlich weiter im Blick behältst, als Trainer musst du das ja, dass du ihn kurz absonderst von der Gruppe, weil du merkst, der zerstört dir die Gruppe. Und da würde ich einfach kreativ werden. Oder schick ihn ein paar Torschüsse machen aufs andere Tor, wo die anderen gerade nicht sind. Also, dass du ihn absonderst von der Gruppe, werd auch da kreativ in irgendeiner Form. Es gibt immer Möglichkeiten im Training, jemanden auch alleine was machen zu lassen. Und wenn du dann merkst, jetzt ist er runtergekocht, vielleicht kommt er ja sogar auch selber wieder an und du kannst ihm vorher sagen, mach mal so lange Torschüsse, bis du dich hier wieder einfinden kannst und deine Emotionen runtergekocht sind. Auch das kannst du ja jedem Spieler in jedem Alter sagen, ja. Und dann kommst du wieder zu uns und dann kannst du wieder ein Teil der Gruppe sein. Aber wichtig ist, dass er dir nicht das Training zerstört.
Ja, ist, glaube ich, nur wichtig, das dann so zu kommunizieren, dass es nicht als, ja, Sanktion jetzt ist, ne? Also.
Ganz genau. Genau. Das ist wieder ja, auch eine Vertrauensbasisfrage. Wie ist das Vertrauensverhältnis zu dem Spieler eigentlich? Weiß er, dass ich ihm was Gutes will? Oder hat er mich schon erlebt als jemand, der Sanktionen ausspricht und der mich quasi auf eine Strafrunde schickt? Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, für ihn runterzukochen und das kann man kommunizieren.
Dann hattest du darüber gesprochen, die Hintergründe für Leistungseinbrüche zu finden. So, und das ist ja tatsächlich im Fußball, das ist ja eine sehr komplexe Sportart, da kann es ja gefühlt an allem liegen. Da dann erstmal so die Stellschraube zu finden, an der du jetzt drehen möchtest, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Also wie gehst du das dann an?
Auch da bedarf es wieder eines Gesprächs. Was ist eigentlich der Grund? Und ohne dass ich das nicht rausgefunden habe, brauche ich ja gar nicht rumzuschrauben, weil dann schraube ich vielleicht an einer Stelle, die überhaupt nicht wichtig ist. Und muss also herausfinden, wo klemmt es denn gerade? Und ganz häufig klemmt es im persönlichen Bereich. Ganz häufig klemmt es in der Familie. An Stellen, wo man im Fußball jetzt gar nicht so wirklich drauf kommt. Ja, dass die kommen, dass möglicherweise ist zu Hause das Elternhaus gerade so ein bisschen am Struggeln. Oder es gibt Schwierigkeiten in der Schule. Oder es gibt Schwierigkeiten mit einer Freundin oder einem Freund. Ja, also ich muss einfach rausfinden, wo ist diese kleine Stellschraube, die jetzt im Augenblick gerade meinem Spieler den Fokus raubt auf den Fußball und auch die Energie raubt. Und das ist, glaube ich, das Hauptding dabei, dass es so viele Stellen gibt, wo Energie abgezogen wird und dann ist für Leistungsfußball nicht mehr die Energie da, die ein Spieler aber ja braucht, um eben Topleistung zu bringen. Und genau das muss ich gucken. Ich muss gucken, wo fließt die Energie ab und muss versuchen, dieses Loch in guter Weise zu füllen oder zu stopfen vielmehr.
Ja, ich finde da gerade den persönlichen Bereich wichtig, weil das ja ein Bereich ist, den man als Trainer nicht wirklich kennt. Also wenn man die Information dann nicht vom Spieler oder den Eltern, oder manchmal kriegt man es ja auch von dem anderen Spieler dann gesagt irgendwie, wenn man es da nicht erfährt, dann hat man ja keine Chance, irgendwie darauf einzugehen. Und gerade das, was du auch gesagt hast, dass die Energie gezogen wird, das ist ja auch für mich ein ganz wichtiges Thema, weil ich mich jetzt auch viel mit dem Thema Kreativität und Spielfreude beschäftige und dieser Aspekt Spielfreude. Ich finde irgendwie, jeder hat ja mal angefangen, naja, weil Fußball ihm Spaß macht und gerade je leistungsbezogener es wird, desto mehr kann oder besteht für mich die Gefahr, dass diese Freude eben auch dann mal verloren geht. Das sieht man ja auch, wenn Spieler mal nur für ein Jahr aussetzen und dann merken, ja, aber irgendwie habe ich doch Bock auf Fußball. Ja, von daher finde ich diesen Bereich sehr wichtig. Also vielleicht gehen wir auf diesen persönlichen Bereich, vielleicht hast du da so ein paar Hebel, mit denen du arbeitest, nochmal genauer ein.
Ja klar, also das allererste ist, dass ich muss mich mit dem Spieler beschäftigen. Wie du schon sagst, wenn ich nicht nachfrage, wenn mir nicht irgendwo Informationen herkommen, dann habe ich als Trainer keine Chance. Aber ich kriege natürlich die allerbesten Informationen vom Spieler selber. So, also es hilft einfach nichts. Ich muss mich mit dem Spieler beschäftigen. Und es ist ja nun auch nicht so, dass eine Mannschaft, die aus 25 Spielern besteht, so ist, dass 25 Spieler ständig irgendwelche Leistungseinbrüche haben und ich mich mit jedem ständig unterhalten muss. Sondern es geht hier vielleicht mal um ein oder zwei, wo ich gezielt nachfrage. Und wo ich auch gezielt nachfragen sollte bei den Erziehungsberechtigten. Also auch da, die Eltern nicht ausschließen, sondern nachfragen, was ist los? Und dann kriegt man ein besseres Bild. Ja, Eltern haben wieder eine andere Sicht auf Thematiken, wie der Spieler selber. Gerade wenn so ein Spieler in der Pubertät ist, geht sowieso alles drunter und drüber im Kopf und in den Emotionen. Das ist auch ganz gut, mal die ganz nüchterne Seite der Eltern also nüchtern die Seite der Eltern zu hören. Die nüchterne Seite der Eltern kann ich auch so nicht sagen, sondern Eltern sind eben emotional auch immer stark angefasst, gerade auch wenn ein Kind einen Leistungseinbruch hat. Aus verschiedenen Gründen, können wir ja vielleicht auch gleich nochmal drauf kommen. Aber da würde ich erstmal sagen, wirklich einmal nachfragen, wo hakt es gerade? Und ein Spieler wird einem vielleicht nicht sofort sagen, ich habe Schwierigkeiten mit meiner Freundin oder mein Opa ist gerade gestorben, weil es vielleicht gerade die Bezugsperson schlechthin war. Aber feine Antennen, einfach ausfahren und nachspüren und fragen, einfach fragen.
Dann hattest du den Aspekt der Emotionalität der Eltern gerade angesprochen und das finde ich so spannend, weil ich gerade auch von gestern hatte ich den Beitrag, glaube ich, gesehen von Leo Tessmann. Der hatte, naja, so ein Zitat geschrieben oder gepostet mit einem Vater, der sich die Spiele seiner Lieblingsmannschaft nicht angucken möchte. Und dann war so die Pointe, dass das eben seine 9-jährige Tochter ist, weil die immer verliert, aber die Frau sagt, ja, wir müssen die unterstützen und das sind nur 9-jährige Kinder, die Fußball spielen. Und dann hat er gesagt, wenn die Emotionalität da schon so groß ist, wie ist das dann bei den Trainern eben, die sich ja auch stark über die Leistung identifizieren? Und dann sage ich mal, ist das Konfliktpotenzial ja sehr hoch, wenn du auf der einen Seite ein emotionales Elternteil hast, was sich stark irgendwie auch ja über die Leistung des Kindes dann identifiziert und auf der anderen Seite natürlich den Trainer, der das genauso macht, weil er eben dafür brennt und sich auch über diese Leistung identifiziert. Also ja, wie gehst du mit diesem Spannungsverhältnis um? Und du berätst ja, glaube ich, so wie ich es verstehe, dann auch gezielt Vereine, wie sie damit umgehen können. Also was sind da deine Stellschrauben?
Einmal das Verständnis füreinander und das Wissen. Also ich glaube, dass ein ganz großer Part auch das Wissen ist. Einfach Wissen um meine Auswirkungen in meiner Emotionalität auf mein Kind, aber auch meine Auswirkungen als Trainer auf meine Mannschaft in Emotionalität. Und ich stelle dann als erstes die Frage, warum bist du denn so angefasst? Warum identifizierst du dich über dein Kind? Und warum identifizierst du dich als Trainer über deinen Leistungserfolg oder deinen Mannschaftserfolg? Wer bist du denn? Wenn ich weiß, wer ich bin, muss ich mich nicht über andere De Dinge identifizieren. Dann habe ich eine ganz andere Basis, als wenn mein Seelenheil, sag ich mal so, davon abhängt, ob am Wochenende gewonnen wird oder nicht. Egal ob als Trainer oder als Elternteil. Wenn mein Seelenheil davon abhängt, dass mein Kind am Wochenende 3 Punkte einfährt, dann ist mein Seelenheil aber auf ziemlich wackeligen Füßen, weil das kann nicht immer passieren. Sondern dann frage ich und arbeite mit den Eltern daran, dass sie wissen, wer sie sind. Und bei Trainern ist es genau das Gleiche, wobei bei Trainern noch dazu kommt, dass sie natürlich auch den Druck vom Verein kriegen. Ja, Leistung muss gebracht werden. Wenn die Leistung nicht kommt, steigst du nicht auf. Wenn die Leistung nicht kommt, übernimmst du nicht das nächste Mal etwas bessere Mannschaft oder die etwas höher spielende Mannschaft. Das kommt noch dazu, was ich sehr schwierig empfinde und wo ich auch wirklich jedem Trainer sage, also Hut ab, wenn du mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Person diesem Druck widerstehst und einfach authentisch bist und sagst, mir sind aber meine Spieler wichtig. Mir ist wichtig, dass die sich entwickeln. Mir ist nicht wichtig, ob wir am Ende der Saison auf Platz 1, 2, 3 stehen. Sondern mir ist wichtig, dass alle, die unter meiner Führung sind und die unter meiner Obhut auch sind, sich in diesem Jahr verbessert haben. Und macht für mich auch einen großartigen Trainer aus, der seine Spieler verbessern will. Und zwar nicht nur auf dem Platz, technisch und taktisch, sondern auch in der Persönlichkeit entwickeln will. Denn er hat ja Spieler vor sich, die sind in der Entwicklung und in der Persönlichkeitsentwicklung auch unterwegs. Und als Trainer hat man eine enorme Macht und einen enormen Einfluss darauf, wie ist nachher ein 20-Jähriger, der ins Leben geht, den ich ins Leben entlasse, egal ob ins Profileben oder ins wahre Leben. Ich habe als Trainer einen ganz entscheidenden Einfluss darauf, eine Persönlichkeit voranzubringen oder auch eine Persönlichkeit zu zerstören. Liegt leider in der Macht eines Trainers, aber natürlich auch eines Elternteils, das ist klar.
Die Frage, die du jetzt gestellt hattest, das ist ja, sage ich mal, deine Arbeit dann als externe Beraterin. Jetzt frage ich mich, wenn man als Trainer dann ein Gespräch mit einem Elternteil führt, dann wäre es ja vielleicht etwas merkwürdig, wenn ich dann so frage, ja, warum identifizierst du dich so darüber? Dann hat das ja sowas, naja, Seelenklempner-mäßiges vielleicht. Also, wie würdest du dann als Trainer damit umgehen?
Ich würde Wissens vermitteln. Ich würde, also einmal, wenn ich nicht weiß, wie ich mich mit Eltern austausche, wie ich das hinkriege, hole ich mir Hilfe, externe Hilfe. Ende. Oder ich finde jemanden im Verein, einen Psychologen oder was, mit dem ich mich austausche. Jetzt sollen ja auch die Eltern, also nicht Elternbeauftragten, sondern Beauftragte für Elternmanagement in den Vereinen installiert worden sein. Frag den. Ja, wie gehe ich in ein Elterngespräch? Oder frag mich, kann man auch. Egal. Aber es geht vor allen Dingen darum, auch den Eltern zu vermitteln, einmal, ich bin auf der Seite eures Kindes. Es geht mir darum, euer Kind weiterzubringen. Habe ich am Anfang der Saison eine gute Vertrauensbasis mit den Eltern gelegt, werden sie mir das auch abnehmen. Und dann bin ich auch imstande, mit diesen Leuten zu reden und ihnen auch solche Sachen zu sagen wie, identifiziert euch bitte nicht über die Leistung eures Kindes, sondern schaut auf das Gute, was gerade passiert oder auf das Gute, was man aus dieser Situation jetzt lernen kann und was auch euer Kind aus dieser Situation lernen kann. Und das Ganze muss aber auf dieser Vertrauensbasis basieren. Ansonsten kannst du jedem Elternteil alles erzählen. Die hören dir nicht zu, weil sie einfach schon eine Abneigung zu dir haben, weil sie dir Schlechtes unterstellen als Trainer. Habe ich sie im Boot, habe ich es viel leichter. Und diese Vertrauensarbeit, ja, das ist wirklich Arbeit. Das muss ich vorher machen, bevor ich überhaupt in eine Saison einsteige. Denn man darf auch nicht vergessen, jetzt rede ich mal aus Elternsicht, weil ich bin auch ja eine Mutter. Wir geben als Eltern euch Trainern das Liebste, was wir haben, in eure Obhut. Wir geben euch einen enormen Vertrauensvorschuss. Die meisten von uns kennen euch Trainer nicht. Und wir kommen aber mit unseren 11, 12 oder auch noch jüngeren Kindern zu euch und sagen euch, okay, also 3, 4, teilweise 5 Mal die Woche geben wir unsere Kinder, unser Liebstes an euch ab und vertrauen darauf, dass ihr was Gutes daraus macht. Und wenn ich diese Vertrauensbasis aufbaue zu den Eltern, dann hält dieser Vertrauensvorstoß, den ihr von uns ja auch bekommt, viel länger an. Und wir sind dann viel länger auch bereit, auch mal einen kleinen Fauxpas oder so durchgehen zu lassen. Die Zündschnur ist deutlich länger, als wenn wir diese Vertrauensbasis zu euch nicht haben. Dann ist die Zündschnur ganz, ganz kurz.
Da sind jetzt für mich nochmal zwei Punkte interessant. Einmal diese Vertrauensarbeit, die du angesprochen hast. Also ich glaube, der einfachste Ansatz, was man auf jeden Fall mal machen kann, wenn man eine Mannschaft neu übernimmt, ist am Anfang einen anständigen Elternabend zu machen, wo man einmal ganz klar vermittelt, ja, was die eigenen Ideen sind, weil sich dann, glaube ich, schon viele Nachfragen erledigen. Aber vielleicht hast du ja auch noch weitere Tools. Und der zweite Punkt wäre für mich diese Erwartungshaltung, die du angesprochen hast. Also ich finde es total nachvollziehbar, was du sagst, dass wenn man dann sein Kind in eine Mannschaft abgibt und da ist ein Trainer und man hat natürlich irgendwo eine Erwartungshaltung, dass da vernünftige Arbeit geleistet wird, dass man gut mit dem eigenen Kind umgeht, dass man irgendwie Empathie zeigt. Aber nichtsdestotrotz sind das ja auch oft einfach Väter, die es irgendwo machen, weil es kein anderer macht, die nicht so eine entsprechende Ausbildung haben und zum Teil ist dann natürlich auch die Erwartungshaltung, wenn es dann auch um so Dinge wie das Fachliche geht, also dass man erwarten kann, dass man vielleicht zwischenmenschlich nicht komplett daneben ist, das geht mit Sicherheit schon, aber auch fachlich sind dann ja auch die Erwartungen sehr hoch, und vielleicht dann auch zum Teil zu hoch. Also ja, wie siehst du diese Spannung?
Vielleicht fangen wir da mit dem zweiten Punkt mal an. Die Erwartungshaltung, ja, natürlich ist die groß. Ist klar. Also, weil die wenigsten Eltern wissen eigentlich, und da geht es wieder um Wissensvermittlung, die wenigsten Eltern wissen A, dass unglaublich viele Trainer dieses Amt ehrenamtlich machen. Wenn die das wissen würden, wie viel, also eine Übungsleiterpauschale kommt ja dabei raus, im letzten Endes, also wie wenig diese Trainer eigentlich dafür bekommen, dass viermal die Woche und am Wochenende, was sie ja auch noch draufgeben, nebenberuflich ein Einsatz da ist von Trainern, dann würden, glaube ich, viele Eltern den Hut ziehen. Auch da vermittelt das doch. Vermittelt doch in einem Elternabend zum Beispiel am Anfang, wo steht ihr eigentlich? Wer seid ihr eigentlich? Ja, je transparenter ich bin, umso mehr Sympathien gewinne ich doch, umso schneller ist das Vertrauen da. Und diese Transparenz bezieht sich auch auf alles. Auch auf einen Elternabend. Komme ich mal zu dem Elternabend. Ich würde gerne zwischen diesen beiden Punkten immer switchen. So ein Elternabend am Anfang, der gut gestaltet ist, der kann auch per Zoom stattfinden, muss aber dann ordentlich geführt werden. Am besten ist es aber natürlich, wenn du sie alle vor Ort hast. Mach einen Elternabend, wo du deine Ziele erklärst, wo du den Weg zum Ziel erklärst und wo du erklärst, was du mit diesen oder in dieser Saison erreichen willst. Und lass es nicht dabei, dass du sagst, wir wollen in den am Ende der Saison die ersten drei Plätze, einen der ersten drei Plätze belegen, weil das interessiert ja nicht alle, sondern es geht vielmehr darum, erkläre den Weg, erkläre dein System. Nicht dein System, dein Spielsystem kannst du auch mal erklären, aber erkläre dein System, wie du diesen Spieler weiterentwickeln willst. Eltern wollen gerne, dass ihr Kind sich entwickelt, sportlich entwickelt, gefördert wird. Und das kannst du am allerbesten machen, indem du ihnen ihre Ängste und Sorgen nimmst, nämlich indem du authentisch bist und einfach sagst, was du vorhast und was deine Ziele sind und vermittelst, du willst diesen Kindern, die in deiner Mannschaft sind, was Gutes tun. Und wenn du das machst, dann hast du natürlich auch gewonnen mit der Erwartungshaltung. Du kannst nämlich noch ein Tool mit einfließen lassen, gerade auch auf so dem ersten Elternabend. Du kannst sagen, meine Ziele sind so und so. Ich möchte gerne euer Kind weiterentwickeln und ich vermittle euch mal das Wissen, was mit eurem Kind passiert, wenn ihr als Eltern zum Beispiel an der Seitenlinie euch ständig mit einmischt. Dann kann ich meine Ziele nicht verfolgen. Dann kann ich nicht meinen Weg gehen, den ihr vielleicht nicht komplett versteht, aber ich habe ja eine Strategie hinter meinen Ideen für diese Saison. Und wenn ihr euch da ständig einmischt, auch zu Hause, immer versucht zu erklären, was ich da machen will, nein, lasst mich doch mit euren Kindern arbeiten und am Ende kommt dabei raus, dass eure Kinder gefördert werden und einen Schritt weiter sind am Ende der Saison. Und das ist doch, was ihr wollt. Also versucht, die Eltern ins Boot zu holen. Und mach ihnen aber auch ganz klar, es gibt auch ganz klare Verhaltensregeln für euch als Eltern mit dem Ziel oder mit dem Hintergrund, eurem Kind etwas Gutes zu tun. Eurem Kind tut es nicht gut, wenn ihr reinschreit. Auch wenn einige das vielleicht denken, aber das tut es nicht, sondern Kinder brauchen eine Bezugsperson am Spielfeldrand oder zwei, nämlich den Trainer und den Co-Trainer. Und die brauchen nicht 10 Trainer an der Seitenlinie. Und die brauchen auch nicht noch Analysen zu Hause. Das stiftet alles nur Verwirrung. Lasst mich als Trainer meinen Weg gehen und ihr werdet sehen, ich verspreche euch, am Ende des Jahres wird euer Kind einen Schritt nach vorn gemacht haben.
Ja, ich glaube, dieses Selbstvertrauen dann auch rüberzubringen, dass man eine Idee hat, dass man genau weiß, was möchte ich erreichen und wie komme ich dahin. Das hilft dann, glaube ich, auch. Es gibt ja auch immer wieder Elternteile in der Elternschaft, die auch selbst ja mal ein bisschen höher gespielt haben und dann auch der Meinung sind, dass sie selbst auch sehr viel davon verstehen. Das mag zum Teil auch zutreffen, aber gerade für die ist es dann ja noch mal schwerer, sich dann auch irgendwie rauszuhalten. Ja, dann ist es, glaube ich, gut, wenn die auch wissen, dass der Trainer da auch ja eine Idee hat, der
Genau. Und also ich würde immer davon ausgehen, wenn ich jetzt Trainer einer Fußballmannschaft bin und genau da ein Defizit habe, ja, ich habe keine Idee, sondern ich mache das jetzt, weil ich hier Papa bin von, dann würde ich jetzt als Erwartungshaltung mal sagen, auch an mich als Trainer, dann muss ich mich in irgendeiner Form weiterbilden, damit ich diese Idee habe und damit ich diese Idee auch kommunizieren kann. Denn das macht mir das Leben leichter. Eltern merken sofort, wenn du keine Idee hast als Trainer oder wenn du ungerecht bist oder wenn du unsicher bist. Und Das musst du dir von vornherein sozusagen nicht abgewöhnen, sondern da musst du einen Riegel vorschieben, indem du dir sicher bist. Und das wirst du nur, indem du dir selber eine Strategie machst und dir Hilfe holst. Falls du die nicht hast, dann frag einen gestandenen Trainerkollegen oder einen guten Freund oder auch einen Elternteil, das möglicherweise ganz hoch gespielt hat oder hoch oder mal Trainer war. Such dir irgendwo das Wissen zusammen, damit du dir selber sicher bist und diese Sicherheit auch ausstrahlen kannst. Und wenn du diese Sicherheit ausstrahlst, kriegst du viel weniger Gegenwind, als wenn du unsicher bist und sagst, oh ja, eigentlich weiß ich hier auch nicht.
Du hattest ja angesprochen oder du hattest unterschieden einmal zwischen den sportlichen Zielen, zum Beispiel, wir wollen am Ende unter den ersten drei landen, und ebenso individuellen Entwicklungszielen, kann man es, glaube ich, nennen. Wie stehst du generell dazu oder wie würdest du, wenn man es kommuniziert, solche sportlichen Ziele kommunizieren? Also würdest du es überhaupt tun und wenn ja, wie? Weil es gibt ja immer die Chance, dass man es dann nicht schafft. Also man muss es ja irgendwo einordnen. Ein Ziel ist ja erstmal ein Anhaltspunkt. Das heißt ja noch lange nicht, dass man es schafft. Also ja, wie kommunizierst du das?
Ja, da frage ich mal eine Gegenfrage. Wie kommuniziert es denn ein Bundesliga-Trainer am Anfang einer Saison?
Ja, genau. Also das, aber da würde ich vielleicht auch noch mal unterscheiden. Also natürlich kommuniziert es, glaube ich, intern sehr klar. Zum Teil auch wird es natürlich auf der Pressekonferenz, ich glaube, wenn ein HSV-Trainer sich da hinsetzt und sagt, wir wollen nicht aufsteigen, wird das erstmal schwer zu glauben sein. Aber die, ja, die müssen es ja auch irgendwo kommunizieren. Ich sag mal, im Jugendfußball, wenn ich mit Kindern oder Jugendlichen arbeite, auf dem Dorfverein zum Beispiel, besteht ja nicht zwangsläufig der Bedarf, dass ich jetzt sage, wir landen unter dem Platz. Also es ist ja nochmal ein anderer Bereich. Also da weiß
Genau.
ich dann halt nicht, macht es Sinn, das überhaupt zu kommunizieren, ne?
Was ich meinte, ist, dass kein Trainer am Anfang einer Saison sagt, wir werden aufsteigen oder wir landen unter den ersten vier Plätzen, sondern er weiß ganz genau, er schürt damit eine Erwartungshaltung und er begibt sich auf ganz, ganz dünnes Eis. Das macht doch keiner. Warum sollte das denn ein Jugendtrainer machen? Gib doch kleine Schritte vor. Sag, wir wollen die Klasse halten. Und daran arbeiten wir. Wir wollen, dass die Kinder besser werden, dass jeder Einzelne sich entwickelt. Und es ist ganz toll, wenn wir am Ende der Saison unter den ersten drei stehen, weil jeder von uns will gewinnen, jeder von den Spielern will gewinnen, natürlich. Aber das ist nicht das Hauptziel, sondern das Hauptziel ist, dass es euren Kindern gut geht, dass eure Kinder gefördert werden und dass eure Kinder am Ende der Saison besser sind, als sie jetzt sind. Und damit nehme ich jeder Erwartungshaltung den Wind aus den Segeln und begebe mich nicht auf glattes Eis, sondern sage ihm, ich stehe hier am Rand, ich gucke mir das Wasser mal an und dann gucken wir mal, wie dick das Eis hinterher ist. Und dann begeben wir uns da mal drauf und wir werden sehen, ja, es wird uns tragen, aber wir gehen auch erst auf dieses Eis, wenn wir sehen, es ist tragfähig. Und ich würde immer die Erwartungshaltung ganz niedrig halten. Kleine Ziele. Und dann kann man irgendwann mal sagen, oh Mensch, wir sind auf einem super guten Weg. Jungs, merkt mal. Oder Mädels, wir stehen hier schon auf Platz 3. Wir haben die Möglichkeit, noch weiter hochzugehen. Aber dann auch wirklich, wenn das realistisch ist und nicht am Anfang der Saison, wenn ich überhaupt noch nicht absehen kann, wie spielt die Mannschaft miteinander? Wie sind die anderen Mannschaften aufgebaut? Wo stehen wir möglicherweise in einem halben oder in einem Dreivierteljahr? Das weiß keiner.
Das, ja, gerade im Fußball natürlich, wo auch die Ergebnisse viel mit so einem Aspekt wie Zufall zusammenhängen, ist es natürlich immer schwer. Aber nichtsdestotrotz würde ich dann nochmal nachfragen wollen, weil Jürgen Klopp, finde ich, hat bei seiner ersten, ich glaube, es war die erste Pressekonferenz bei Liverpool, hat er, finde ich, dann was Besonderes gemacht, weil er dann schon irgendwo was versprochen hat, in Anführungszeichen, aber eben über einen längeren Zeitraum, nicht jetzt gleich für die erste Saison. Er hat sich dahingesetzt und gleich darum gebeten, dass man ihm die Zeit gibt, was ich erstmal in dem Bereich irgendwo besonders finde, weil die Zeit kriegt man eigentlich nicht. Und dann hat er aber auch gesagt, ich glaube, nach 4 oder 3 Jahren holen wir mindestens einen Titel. Da bin ich mir sehr sicher. Naja, und dann weiß man ja, was daraus geworden ist, hat er ein bisschen mehr geschafft. Also wie siehst du das denn? Weil er hat ja irgendwo schon was versprochen, was auch nicht zwangsläufig kla hätte klappen müssen.
Ja, aber Jürgen Klopp weiß, wer er ist. Und Jürgen Klopp weiß, und deswegen, also ich mag den total gerne, weil er ein Trainer ist, der ist Menschenfischer. Ja, das ist ein Trainer, dem die Spieler vertrauen, das ist ein Trainer, dem auch die Fans vertrauen und offensichtlich auch die Vereinsführung vertraut haben, denn er konnte ja sagen, gib mir die Zeit. Er weiß, dass er das machen kann. Er weiß, dass er Beziehungen bauen kann. Und dass die Spieler in der Art, wie er mit ihnen umgeht, dass die Spieler für ihn alles geben. Das liegt natürlich einmal daran, dass er weiß, wer er selber ist, ja, und das auch ausstrahlt. Er strahlt ja auch eine unglaubliche Sicherheit aus. Und wenn ich diese Sicherheit ausstrahlen kann als Trainer, habe ich natürlich auch da einen enormen Vertrauensvorschuss. Und es ist ja auch nicht das erste Mal gewesen, dass er irgendwelche Erfolge eingefahren hat. Ja, er wusste ja, dass er das auch kann. Ja, dass es möglich ist. Und er wusste auch, welchen Kader er da hat und dass er diesen Kader formen kann. Er würde niemals dahin gegangen sein, wenn er nicht eine Idee hätte, wie er aus diesem Kader tatsächlich etwas formt, wenn er Potenzial gesehen hätte und gesagt hat, hier kriege ich was raus. Ich schaffe das. Ich kriege die Jungs so zusammen, dass ich daraus eine Mannschaft forme, die auch in der Lage ist, Titel zu gewinnen. Sonst hätte er das niemals gesagt.
Ja, ich finde auch generell, also diesen langfristigen Denkansatz finde ich persönlich daran so gut, dass man eben ein Ziel über einen längeren Zeitraum ausspricht, weil das selten gemacht wird im Profibereich. Da geht es um das Saisonziel irgendwo und ja, das finde ich einfach besonders, dass man diesen ja weitsichtigen Blick hat.
Ja, das stimmt.
Dann würde ich gerne zur Abschlussfrage kommen. Die ist normalerweise die Frage nach dem schönsten Moment als Trainer, in deinem Fall dann nach deinem schönsten Moment bei deiner Arbeit.
Bei meiner Arbeit. Ich habe halt natürlich viele kleine, schöne Momente, wenn ich merke, dass Spieler aufblühen, wenn ich merke, dass Eltern in der Lage sind, ihre Emotionen im Griff zu haben. Und nicht nur im Griff zu haben, das klingt nach Arbeit, sondern wenn sich das Ganze umkehrt, wenn sie ihre Sorgen loslassen können und wenn sie ihre Ängste verlieren und wenn sie dann die Spiele genießen können ihres Kindes, das finde ich einfach großartig. Für mich als Mutter, die natürlich auch einen Spieler jetzt über 20 Jahre begleitet hat, war das der schönste Moment natürlich, wo der Aufstieg von Holstein Kiel in die erste Bundesliga geglückt ist. Das hat mich jetzt gar nicht so als oh wow, jetzt haben sie es in die erste Liga geschafft, sondern das hat mich einfach total glücklich gemacht, dass der Traum eines Spielers aufgegangen ist. Der Traum, wofür der so lange gearbeitet hat, auf so viel verzichtet hat. Und das ist ja nicht nur, weil es mein Sohn ist, sondern es gibt ja so viele andere Spieler auch, denen das dann glückt, die zum ersten Mal als Profi auflaufen oder dann sich eingefunden haben in Mannschaft und ihren Platz gefunden haben und dann ihr Ziel erreicht haben. Das ist für mich eigentlich so dieses, ich habe meinen Traum erreicht und das sind die Momente, wo ich total glücklich bin. Auch bei den Jungs, wie ich schon begleitet habe, wo dieser Traum in Erfüllung geht, dieses Ziel, ich habe alles getan und alle Schwierigkeiten übersprungen sozusagen oder bin da durchgegangen und habe mein Ziel erreicht.
Ja, sehr cool auf jeden Fall. Und dann auch nochmal danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich
Sehr gern.
Folge, aus der die Hörer viel mitnehmen können. Und für die Zuhörer auch nochmal, ich habe schon Zusagen von weiteren Gästen, also da könnt ihr euch auch auf neue Folgen freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.